Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geistlich Leben und Wachsen. Mein Name ist Rolf, Pastor der Freien Christengemeinde Agape in Bremen Nord, und heute sprechen wir über geistliche Verführung in der Endzeit und wie wir damit umgehen und wie wir sicher durch diese Verführung auch hindurchkommen, die uns alle unter Garantie auch begegnen werden. So zumindest die Bibel. Verführung ist für uns alle kein neues Thema. Wir kennen das. Verführung zur Sünde, Verführung zum Ehebruch, Verführung zum Diebstahl, Verführung zum Trinken oder auch zum übermäßigen oder falschen Essen, Verführung zum Fernsehen, zum Geld ausgeben, ja, und vielen anderen Dingen mehr. Das ist uns in unserem Leben immer wieder begegnet. So, Verführung bedeutet eigentlich doch, Dinge zu tun, die wir nicht tun sollten. Dahingehend verlockt zu werden. Und dass es suggeriert wird, es ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, du kannst es doch machen. Ja? Aber in Wirklichkeit ist es dann doch nicht gut. Und auch der Herr Jesus, er spricht über Verführung. Allerdings nicht über diese Art von Verführung, sondern über geistliche Verführung. Und darüber wollen wir uns heute auch einmal unterhalten als Christen. Und zwar geht es hier um die Endzeitreden, und ich nehme mal eine heraus und auch nur einen Abschnitt aus Markus Kapitel 13, Vers 20 bis 23. Und wenn nicht der Herr die Tage verkürzt hätte, würde kein Fleisch gerettet werden. Also schon ziemlich dramatisch. Aber um der Auserwählten willen, die er auserwählt hat, wir werden noch klären, wer das ist, hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus, oder siehe dort, so glaubt es nicht. Es werden aber falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen, und sie werden Zeichen und sie werden Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber seht zu. Siehe, ich habe euch alles vorher gesagt. Das sind schon ziemlich ernste Worte, ziemlich dramatische Worte, die wir auch ernst nehmen sollten. Viele glauben ja, dass diese Reden von Jesus, die Endzeitreden, sowie auch andere prophetische Texte des Alten Testamentes und auch des Neuen Testamentes sich nur auf Israel und seine Geschichte in der Gegenwart, in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft beziehen. Und für viele Christen haben sich diese Texte auch schon erfüllt, sodass sie für uns Christen heute dann eigentlich überhaupt gar keine Relevanz mehr hätten. Die Frage ist, ob das stimmt oder ob diese Texte auch für uns heute, für uns Christen im Jahr 2024 noch eine Bedeutung haben. Gehen wir dem doch einmal am Anfang ganz kurz nach. Es ist schon wahr, dass vieles sich schon im geschichtlichen Kontext erfüllt hat, was Jesus hier in den Endzeitreden gesagt hat. Denn der Bereich der Endzeit, und das muss man ja ganz klar sehen, umfasst ja die gesamte Zeit von der Himmelfahrt Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Ja? Also bereits jetzt ungefähr 2000 Jahre Weltgeschichte. Aber solange, bis Jesus wiederkommt, bleiben immer noch Dinge offen. Und das ist wichtig zu verstehen. Es bleiben immer noch Dinge offen, die sich noch erfüllen. Dann ist es weiterhin so, dass Dinge auch anfangen, sich zu erfüllen. Aber häufig nicht mit einem einzigen Akt abgeschlossen sind, sondern sich innerhalb, ja, ich sag mal, eines längeren Zeitraums erfüllen. Der kann Jahre dauern, der kann Jahrzehnte dauern oder auch Jahrhunderte dauern. Ebenfalls ist es wahr, dass sich die Worte Jesu, und zwar alle Worte Jesu, nicht nur die prophetischen, alle Worte Jesu, zunächst nur an die Jünger und damit auch nur an das jüdische Volk richteten. Denn es waren ja zu der Zeit nur Juden da, zu denen Jesus überwiegend sprach. Wenn es denn aber wirklich so sein sollte, dass alle Worte, die Jesus zu den Juden gesprochen hat, auch wirklich nur für die Juden gelten, denken wir das einmal zu Ende, dann hätte ein Großteil der Worte Jesu für uns heute überhaupt keine Bedeutung. Uns allen als Christen ist aber klar, dass das so nicht sein kann. Also muss man anscheinend hier etwas unterscheiden. Weiterhin ist es wahr, dass alle alttestamentlichen Prophetien sich tatsächlich nur an Israel wenden, beziehungsweise an die Völker, die in einem direkten Kontext und Zusammenhang mit Israel standen oder stehen. Die Gemeinde Jesu kommt im Alten Testament überhaupt gar nicht vor. Es ist aber auch eine Tatsache, und auch das ist wichtig, dass wir das am Anfang wahrnehmen, dass sich das Ganze, was wir bis jetzt gesagt haben, mit Jesus selber, mit seinem Auftauchen in dieser Welt, geändert hat. Denn als er auf diese Welt kam, kam er zwar zuerst als der verheißene Messias Israels, das stimmt schon, aber er kam gleichzeitig auch als Retter für alle Menschen. Das heißt, auch wenn er einige Dinge direkt zum Volk, ja, und auch über das Volk und auch in ihre Geschichte hineinsprach, verstand er sich ebenfalls als Erlöser der ganzen Welt. Und er hatte immer auch die im Blick, die durch das Wort der Jünger später an ihn glauben würden, also auch uns, die Gemeinde Jesu, und auch dich und mich, wenn du glaubst. Das wird zum Beispiel an einem Wort aus Johannes 17 deutlich. Man könnte hier aber auch andere Stellen nehmen. Wir nehmen einmal diese, wo der Herr sagt, in Johannes 17, Vers 20, aber nicht nur für diese allein bitte ich, er betet hier zu seinem himmlischen Vater, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, also wir. Somit sind seine prophetischen Worte anders als die prophetischen Worte des Alten Testamentes. Und wir müssen hier prüfen, was tatsächlich nur eine direkte Ansprache an das jüdische Volk ist, die gibt es auch, und welche seine Worte aber auch darüber hinausgehen, in die Zukunft der Gemeinde Jesu, auch heute. Als Jesus seine Worte sprach, ihr Lieben, hatte er schon im Blick, was Paulus und Petrus erst sehr viel später erkannten, nämlich, dass Jesus aus den gläubigen Juden und den gläubigen Heiden eins gemacht hat. Eine Einheit, einen Menschen, ein Zusammenschluss. Und dass er uns in den Ölbaum, wie es Paulus mal in Römer 11 sagt, der ist ja ein Bild für Israel, dieser Ölbaum, dass er uns dort als wilde Zweige mit eingepfropft hat, also eins gemacht hat mit diesem Ölbaum. Und wir so auf einmal Anteil an den Segnungen und auch den Verheißungen und den Worten an Israel bekommen haben, was vorher nicht der Fall war. So sagt es Paulus den Heidenchristen in Korinth, in 2. Korinther 1, Vers 20. Um das zum Schluss nochmal deutlich zu machen und diese Einleitung abzuschließen, lese ich euch mal einen Text aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, ab Vers 11. Da wird vieles klar. Deshalb denkt daran, dass ihr aus den Nationen, also die Gläubigen aus den Heidenvölkern, wir, zu jener Zeit ohne Christus wart. Und das bedeutet, ihr wart ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Okay? Und ihr hattet auch keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in dieser Welt. Jetzt aber, dieser Zustand, der gerade beschrieben wurde, hat sich jetzt verändert. Durch was? Jetzt aber in Christus Jesus, also mit dem Auftauchen von Jesus und mit dem Glauben an Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart von all diesen Dingen, die gerade aufgezählt wurden, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht, ja, und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzung beseitigt, so steht es hier, um die zwei, Juden und gläubige Heiden, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib, nämlich in seinem eigenen, mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Ein gewaltiger Text. Das heißt, sowohl das Bürgerrecht des Himmels als auch die Verheißung, die Israel durch die unterschiedlichen Bündnisse des Alten Testamentes gegeben wurden, und dazu gehören eben auch viele Prophetien, die gehören jetzt durch Jesus auch uns. Und dafür gäbe es auch noch eine ganze Reihe anderer Belegstellen im Neuen Testament. Das Einzige, was uns nicht gegeben wurde als Gemeinde, ist das Gesetz. So haben wir es auch gerade gelesen. Das hat Jesus für alle, die an ihn glauben, beseitigt. So, das erstmal zu dem, was wir Gläubige heute im Neuen Bund wirklich auch vom Alten Testament für uns nehmen und in Anspruch nehmen dürfen. Und jetzt wenden wir uns wieder unserem Ausgangstext in Markus 13, Vers 20 bis 23 zu. Wenn ihr eine Bibel zu Hause habt, lasst diesen Text mal aufgeschlagen vor euch liegen, weil wir immer wieder darauf zurückkehren werden. So, aber diese ganzen Vorinformationen, die waren jetzt wichtig, wenn man sich dem Thema der neutestamentlichen Prophetien überhaupt nähern will. Besonders dem, was wir Endzeitprophetien nennen. Denn als Jesus seine Endzeitreden sprach, hatte er eben nicht nur das Volk Israel im Blick, auch wenn er es an dieser Stelle natürlich persönlich ansprach und einiges sich auch direkt an das Volk und ihre persönliche Geschichte bezog. Nein, er blickte weiter und er hatte auch immer seine Gemeinde im Fokus. Der Heilige Geist, er muss uns also helfen, zu sichten, möchte ich einmal sagen, was für uns heute noch von Bedeutung ist und was nicht mehr. Im Neuen Testament haben wir es sowohl mit geschichtlicher als auch mit geistlicher Prophetie und Erfüllung zu tun. Zum Beispiel, was Jesus in den Endzeitreden vorhersagte in Bezug auf die Zerstörung des Tempels, das war ein einmaliger geschichtlicher Akt, der sich erfüllte 70 nach Christus durch den römischen Feldherrn Titus. Was er aber vorhersagte über die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, was wir in Apostelgeschichte 2 dann lesen, das begann damals und hält nach wie vor an. Das heißt, diese Prophetie ist noch gar nicht abgeschlossen. Sie wird abgeschlossen sein und zu Ende kommen, wenn Jesus wiederkommt. Hier in Markus 13 geht es jetzt um Verführung. Es geht um Täuschung. Das war ein Thema damals. Täuschung ist ein Thema damals und auch ein Thema heute. Und es ist sowohl ein Thema für Israel als auch ein Thema für die Gemeinde. Verführung, Täuschung. Und zwar geistliche Verführung und geistliche Täuschung. Jesus warnt seine Leute vor dieser Art von Betrug, vor den Lügen des Teufels, der, wie Paulus einmal sagte, ja auch auftaucht wie ein Engel des Lichtes. Wir lesen das mal in 2. Korinther 11, Vers 13 bis 15. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalten von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Es ist also wichtig, auf das Ende der Personen zu schauen. Und hier mit diesem Text sind wir schon mitten im Gemeindekontext, auch in unserem Kontext heute. Wenn Jesus von Verführung spricht, benennt er falsche Christusse, also falsche Heilsbringer. Und er benennt auch falsche Propheten, Menschen also, die in Gottes Namen reden. Träume haben, Bilder haben, Visionen sehen und so weiter und so fort. Ja? Was er unterm Strich sagen möchte, ist, verwechselt mich nicht. Offensichtlich könnte man das, wenn man nicht gegründet ist in Gottes Wort und wenn man Jesus nicht wirklich persönlich gut kennt. Er sagt hier mit diesen Worten, es kommen geistliche Verführungen in Form von Menschen. Okay? Hier geht es nicht um Verführung zur Sünde primär, hier geht es Verführung in Form von Menschen, aber auch in Form von Lehren, von falschen Lehren, von Worten, die gesprochen werden im Namen von Jesus, im Namen Gottes, die aber gar nicht von Gott kommen. Er spricht hier von Verführung auch in Form von Wundern und Zeichen, die diese Menschen vollbringen, die täuschend echt nach Jesus aussehen, aber es nicht sind. Das mag erst einmal Furcht erzeugen bei uns Gläubigen. Aber das sollte uns keine Angst machen. Es will uns nur sagen, wir sollen nicht gleich auf alles Mögliche anspringen, ja, was gefällig aussieht in diesen Bereichen. Auch der Apostel Johannes geht in eine ähnliche Richtung, damals schon, und sagt in 1. Johannes 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Das war damals so und das ist heute auch so. Es sind viele, eine Menge, die hier benannt werden. Ja? Und es geht darum, nicht jedem Geist, der sich als Geist Gottes ausgibt, gleich zu vertrauen und gleich zu glauben. Natürlich spricht der Geist Gottes auch heute. Er spricht auch durch echte Propheten, auch durch echte Apostel. Es gibt echte Zeichen, echte Wunder, echte Heilung, echte Geistesgaben und Charismen, natürlich. Aber es gibt auch Kopien, die täuschend echt aussehen und die eben nicht von Gott sind. Und die Warnung der Bibel, sowohl von Jesus als auch von den Aposteln, geht genau in diese Richtung. Und ich glaube, dass gerade Leute mit einer ganz tiefen Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes, nach mehr von Gott, was ja grundsätzlich richtig ist und was wir auch brauchen, hier in einer doch recht großen Gefahr stehen, auch Verführungen in diesem Bereich auf den Leim zu gehen. Paulus geht in 2. Korinther 11 eben noch einen Schritt weiter als Jesus. Wir erinnern uns, Jesus benennt falsche Christusse, falsche Propheten. Paulus jetzt meint das Gleiche wie Jesus, aber es kommt noch etwas dazu im Gemeindekontext, die falschen Apostel. Es gibt also Menschen im Reich Gottes, innerhalb der Gemeinde Jesu oder dem, was sich als Gesamtgemeinde Jesu darstellt. Es gibt Prediger, es gibt Leiter, es gibt Mitarbeiter, Gründer von Kirchen oder Gemeindebewegungen oder wie man das auch immer ausdrücken mag. Die Zeichen und Wunder tun, die auch Prophetien geben und vieles andere mehr, und es sieht so aus, als ob das von Gott wäre. Täuschend echt. Aber es ist nicht von Gott. Schaut nochmal in Markus Kapitel 13 rein. Das heißt, Wunder, Zeichen, Träume, auch Prophetien, Prediger und Leiter mit hohen Ansprüchen, auch mit einer hohen Erfolgsquote, sagen wir mal Bekehrungsquote, Gemeindewachstum und Gemeindegründungsarbeiten. Ja? Sie können mehrere tausend Leute um sich scharen. All das muss nicht immer von Gott sein. All das kann täuschen, es kann verführen, es kann in eine falsche Abhängigkeit und zu falscher Lehre führen. Das ist die Gefahr. Und damit Menschen, auch Christen, auf einen Irrweg bringen. So, es geht hier immer um die Quelle. Wo kommt etwas her? Und wenn es darum geht, benennt die Bibel an verschiedenen Stellen immer drei Quellen als Möglichkeit. Zum Beispiel in dem Vers, wo es um die Weisheit geht, ja, im Neuen Testament, da sagt uns Paulus, es gibt eine menschliche, es gibt eine dämonische und es gibt eine göttliche. Das sind die drei Quellen, die immer ja, zur Auswahl stehen und wo wir prüfen müssen, wo kommt etwas her. Es kann menschlich sein, es kann dämonisch sein, es kann auch göttlich sein. Das Göttliche ist ja nicht ausgenommen. Es kann ja echt sein. Und weiterhin geht es um die Absicht, das heißt die Motivation, aus der heraus jemand etwas tut, etwas geschieht. Manches mag gut anfangen, sagt auch die Bibel. Aber durch verschiedene Dinge, die dann geschehen, kann es in Schieflage kommen, kann es zur Verführung werden, kann es von Jesus und der Wahrheit ablenken, können sich Irrlehren einschleichen und letzten Endes können Menschen von der Wahrheit des Wortes Gottes abirren. Gott sei Dank, liebe Freunde, gibt es Echtes und Gott wirkt es wirklich und er will es mehr wirken. Und ich glaube auch, dass wir in Zukunft viel, viel mehr von dem echten Wirken Gottes auch in dieser Welt sehen werden. Neben den Verführungen, die zeitgleich vorhanden sein werden. Und da gilt es zu lernen, zu unterscheiden. Also, es gibt neben dem Echten auch die Verführung, die uns von der Wahrheit abbringen will. Unsere Konzentration, und das ist entscheidend, auf etwas Falsches liegen will. Sehr häufig ist festzustellen in diesem Kontext, dass es dann bald gar nicht mehr um Jesus geht als zentrale Person, als Mittelpunkt, ja, sondern es geht dann um den Menschen oder es geht um ein Werk oder es geht um eine Institution. Und wenn es um Menschen geht, kann die Verführung so aussehen, dass es entweder um mich selber geht, das ist der eine Punkt, ja, es geht darum, was ich will, es geht um mein Wohlbefinden, das es nur darum geht, dass ich mich seelisch irgendwie zufrieden fühle. Es geht um die Erreichung meiner Ziele. Es geht darum, dass ich als Mensch gut dastehe. Es geht um meinen Dienst, dass er sich gut entwickelt. Ja? Und bei all diesen Dingen, wenn es um mich geht, kann auch Lobpreis, der in sich selbst gut ist und wichtig ist und richtig ist, in eine Schieflage kommen, missbraucht werden und zu einer seelischen Krücke verkommen. Ja, das ist ganz furchtbar, wenn das so ist. Oder sogar, dass wir dahin gehen könnten, zu sagen, es geht bis hinein eine geistliche Droge, gewisse Dinge, die dann geschehen, ja, und zur Massenmanipulation und vielem anderen mehr. Aber das unterscheiden zu können, weil es gibt auch Echtes, liebe Freunde, es gibt auch Echtes, das unterscheiden zu können, dazu muss der Heilige Geist uns helfen, dass das möglich wird. Ja? Aber wir merken dann immer die Schieflage daran, dass Menschen mit der Zeit dann irgendwann nicht mehr nur Jesus folgen, sondern die folgen anderen Menschen. Man wird dann auch sensationssüchtig mit der Zeit. Ja? Springt von einem Highlight zum nächsten, verliert aber mit der Zeit dann den ganz simplen, einfachen Lebenskontakt mit Jesus, mit Gott im Alltag. Das ist ein Zeichen. Jesus als Person und sein Wort alleine reichen dann auf einmal für mich nicht mehr aus, sondern ich brauche mehr. Ja? Was mehr? Ich brauche mehr von dem, was meine Seele stimuliert. Daran merken wir es auch. Ja? Und wenn ich das nicht bekomme, wenn meine Seele nicht stimuliert wird, ist menschlich, dann hänge ich auf einmal durch, auch in meinem Glauben. Ja? Mein Glaube wird schwach, er fängt an zusammenzubrechen. Warum? Weil der Fokus falsch gelegt ist. Verführung. Dazu so ein paar Kleinigkeiten, an denen könnt ihr etwas abchecken. So, Verführung ist also, wir sprechen hier von der geistlichen Verführung, ein Kennzeichen der Endzeit, so sagt es Jesus und Paulus. Und Paulus erlebte damals schon die ersten Ausläufer und die weitere Kirchengeschichte ist ebenfalls voll von solchen Beispielen und wir erleben das bis in die heutige Zeit, liebe Freunde. Die Bibel sagt uns, dass das in der letzten Zeit zunehmen wird. Also verwundern wir uns nicht, ja? Und es wird immer hinterhältiger werden und die Täuschungen werden immer gemeiner werden. Aber vergessen wir nicht, es gibt auch Echtes, was Gott wirkt und was wir auch erstreben sollen und was wir suchen und erbeten dürfen. Jesus macht deutlich, dass der Teufel versucht, wenn er es hinbekommt, also wenn möglich, sogar die Auserwählten zu verführen. So, die Frage ist, wer sind die Auserwählten? Eigentlich ganz einfach beantwortet. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du wiedergeboren bist zu einem neuen Leben durch den Heiligen Geist, dann bist du vom Neuen Testament her ein Auserwählter Gottes. Hier geht es nicht nur um die Auserwählten aus Israel, hier geht es wirklich um die Auserwählung der Menschen, die zu Gott gehören, durch den Glauben an Jesus. Du bist ein Auserwählter. Und das bedeutet, auch du stehst in der Gefahr. Der Teufel wird es versuchen, dich zu verführen, auch auf diesen Gebieten zu täuschen. So, wenn ein Auserwählter in dieser Form verführt wird oder sich verführen lässt, das ist jetzt ganz wichtig, verliert er nicht sofort seine Gotteskindschaft. Das passiert nicht. Aber er wird verwirrt. Er wird durcheinander gebracht. Er wird verblendet. Ja, und er kann anfangen, einer falschen Lehre zu folgen. Und Letzten Endes wird es passieren, dass diese Dinge ihn dann für Gott in seinem Leben ausbremsen. Und es kann auch geschehen, dass er dadurch zu einem Stolperstein für andere wird. Und das wollen wir doch tunlichst vermeiden, nicht wahr? Übrigens, dieses Thema der Verführung, über die wir sprechen heute, legt auch den Grundstein, davon bin ich fest überzeugt, für all die Uneinigkeit und Zerstrittenheit im Leib Jesu. Und deswegen ist es so wichtig, und jetzt komme ich zu den Dingen, die uns helfen und die uns bewahren. Es ist so ungemein wichtig, liebe Freunde, dass wir das Wort Gottes kennen. Du musst als Christ deine Bibel lesen. Du musst als Christ wissen, was Gott sagt über die Dinge. Du musst dich mit der Wahrheit des Wortes Gottes auseinandersetzen. Persönlich. Nicht nur über Bücher, die andere geschrieben haben. Nicht nur über Meinungen, die andere dir erzählen, sondern selber. Du musst mit Gott zusammen sein Wort lesen, mit dem Heiligen Geist und ihm bitten, dass er dich in die ganze Wahrheit führt. Denn genau das will er und wird er tun, wenn du mit ihm zusammen dich im Wort Gottes aufhältst. Das ist wichtig, denn Menschen, auch die Prediger mögen so gut sein, wie sie wollen und so viel Erkenntnis haben, wie sie wollen. Menschen sind Menschen und sie können sich irren. Erkenntnis von anderen wird immer Stückwerk bleiben. Du musst eine Eigenverantwortung aufnehmen als Christ, selber in der Bibel lesen und Gott fragen und ihn bitten, dass er dich in die ganze Wahrheit hineinführt, damit du eben nicht verführt werden kannst. Das Wort Gottes. Zweitens ist es ganz wichtig, dass du Jesus persönlich kennst. Ja, dass du Gott kennst, dass du den Heiligen Geist kennst, dass du weißt, wie es sich anhört, wenn er zu dir spricht. Dass du weißt, wie es sich anfühlt, wenn seine Gegenwart wirklich da ist, damit du nicht getäuscht werden kannst. Ja, das ist entscheidend. Wir müssen Gott kennen. Denn nur wenn wir wissen, wie Gott ist und was sein Wille ist und was seine Absicht entspricht, können wir prüfen, wie Johannes sagt, ja, aus welcher Quelle etwas kommt. Wir können die verschiedenen Geister prüfen, die Ursprünge prüfen, die Absichten und Motivationen prüfen durch eine geistliche Form der Beobachtung. Das muss man lernen. Und Gott will uns dabei helfen. Dafür hat er uns seinen wunderbaren Heiligen Geist gegeben, dass das möglich ist und dass wir das können. Und drittens müssen wir unbedingt regelmäßig in der Gemeinde unter die gesunde Lehre kommen. Das ist entscheidend. Gemeinde, Gemeinschaft im Leib Christi ist nicht etwas, was ich mir überlegen kann, will ich das oder will ich das nicht. Es ist eine Verordnung Gottes. Es ist ein Wille Gottes, dass Christen in der Gemeinschaft einer Gemeinde sich zusammenfinden, gemeinsam lernen, gemeinsam vor Gott kommen, gemeinsam beten, gemeinsam das Wort hören, sich austauschen, sich korrigieren können, sich ergänzen können, um eben hier einer geistigen Verführung entgegenzuwirken und sich einander aufzubauen. So haben es damals die Christen in Beröa gemacht, ja, die geprüft haben am Wort Gottes, ob es sich wirklich so verhält, wie der ein oder andere Prediger oder was sie da von außen gehört haben, ihnen sagte, auch wenn es sich sehr gut anhört. Sie haben es trotzdem geprüft am Wort Gottes. Und das sollten wir ganz dringend tun und dazu brauchen wir Gemeinde. Das können wir nicht nur alleine machen, dazu brauchen wir einander, denn auch wir können alleine irren, aber in der Gemeinschaft können wir uns austauschen und ergänzen. Und darum geht es letzten Endes. Ihr Lieben, ich habe im Lauf der Jahrzehnte meines Lebens und Dienstes so viel biblischen Unsinn schon gehört, der sich toll anhörte, aber letzten Endes totaler Quatsch war und den ich nicht alleine hätte nur unterscheiden können, wo ich manchmal wirklich auch andere brauchte, die mich auf das ein oder andere hingewiesen haben. Genauso, und das sage ich euch ganz offen und ehrlich, bei einigen Sachen, die ich selber gesagt habe und selber gedacht habe, wo ich mir dann auch durch ein Korrektiv von außen sagen lassen musste, du, da und da, an der und der Stelle, bist du einem falschen Gedanken aufgesessen und musst etwas zurückrudern. Und ich bin dankbar für solche Stimmen und für solche Korrektur. Und das sollten wir alle sein. Das also geschieht in der Gemeinde. Deswegen brauchen wir Gemeinde. Und schaut, was war kennzeichnend für die ersten Christen in Apostelgeschichte 2? Sie waren regelmäßig zusammen in der Gemeinschaft, im Gebet, Beziehung zu Gott, Gemeinschaft, die Beziehung untereinander, in der Apostellehre, im Wort. Diese drei Dinge, von denen wir gerade sprachen. Das brauchst du, das musst du haben. Und wenn du dich der Gemeinschaft entziehst, stehst du in großer Gefahr, einer Täuschung zu erliegen. Und zwar auf mehreren Ebenen. Wisst ihr, die Zeiten und die Zeit vor der Wiederkunft Jesu, und wir wissen, wir stehen kurz davor, wird geprägt sein von dieser Art von Verführung. Keiner ist davor sicher, ja, aber wir können uns gegenseitig helfen und ermahnen. Die Verführung kommt über eine übernatürliche Schiene, sagt Jesus. Zeichen und Wunder. Ich liebe Zeichen und Wunder. Und ich glaube, es gibt echte Zeichen und Wunder. Und ich habe sie auch schon gesehen und erlebt. Aber lassen wir uns das Wort hier sagen. Es gibt Täuschung in diesem Bereich. Und der sollen wir entgehen. Ich persönlich habe erlebt, dass eine große Gefahr, auch hier reinzufallen, die krampfhafte Suche nach Neuem ist. Vielleicht kennst du das als Christ auch. Immer wieder etwas Neues. Neue Erkenntnis, neue Erfahrung, neue Erlebnisse. Ja, wir lieben etwas Neues zu bekommen und uns nach Neuem auszustrecken, ist grundsätzlich auch nicht verkehrt. Aber wenn das so ein Lebensmotto wird und wenn alles darauf ausgerichtet wird, dann ist das eine große Gefahr und öffnet Tür und Tor für Verführung. Ich sag's euch, ich habe das in meinem eigenen Leben auch so erfahren. Natürlich tut Gott immer wieder hier und da auch Neues. Aber er tut das nach meiner Erfahrung häufig überraschend. Nicht immer nur dann, wenn ich es suche und wenn ich es begehre und wenn ich mich danach ausrichte. Häufig kommen diese Dinge wirklich spontan. Und Gott überrascht einen mit Neuem. Und das ist sehr schön. Und das macht sehr viel Freude. Ja? Wir werden sonst, ich sag mal, wie die Griechen. Vielleicht kennt ihr das, in der Bibel werden die Griechen beschrieben einmal in der Apostelgeschichte, 17, Vers 21. Dort steht, alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als immer etwas Neues zu sagen und zu hören. Wir können als Christen genauso werden. Passen wir dort auf. Immer etwas Neues, weißt du? Dabei verlieren wir nämlich häufig das Alte, den Grund, die Basis aus dem Blickfeld. Vor lauter Neuem haben wir die Grundlehren der Bibel überhaupt noch gar nicht verinnerlicht, haben Gnade noch nicht verstanden, haben Vergebung noch nicht begriffen, ja? Haben die Liebe und das Vaterherz Gottes überhaupt noch nicht verinnerlicht. Ja, und viele andere Dinge mehr, wie Buße und Umkehr und anderes, ja, sind da noch gar nicht drin gewurzelt, aber immer ausstrecken nach Neuem. Und das ist gefährlich, wenn wir das Alte, wenn wir die Basis nämlich nicht wirklich drin haben, dann können wir das Neue überhaupt nicht prüfen. So sei gegründet in den Grundwahrheiten der Schrift doch erstmal. Verführung ist sonst nämlich sehr einfach und wir folgen ganz schnell einem falschen Weg und einer falschen Lehre, weil wir die Wahrheit überhaupt nicht von der Lüge, von der Täuschung unterscheiden können. Viele Menschen und viele Christen sind schon auf geistliche Verführung und Täuschung und dadurch eben auch auf Menschen, falsche Lehren, falsche Versprechen hereingefallen. Und wenn das geschieht, dann verwundet das einen innerlich. Das prägt uns, ja, und vor allem macht es uns misstrauisch. Und Misstrauen im Reich Gottes, liebe Freunde, vielleicht kennt ihr das auch, das ist ein Drama, ein wirkliches Drama, denn Misstrauen ist das Gegenteil von Glauben, von Glaubensfähigkeit, von Vertrauensfähigkeit. Natürlich will doch kein Christ ein Verführer sein. Keiner will Menschen mit falscher Lehre und anderem manipulieren. Und dennoch kann es schnell geschehen, auch unbeabsichtigt. Und es geschieht immer dann, liebe Freunde, wenn Menschen in den Mittelpunkt rücken, wenn der Mensch in den Mittelpunkt rückt und Jesus langsam aber sicher aus dem Zentrum verschwindet. Weil wir auf einmal Heil und Hilfe nur noch bei bestimmten Personen oder Bewegungen suchen und finden können und nicht mehr bei Jesus allein und seinem Wort. Es geschieht immer dann, wenn wir hoffen, jedes Problem nur durch übernatürliche Zeichen und Wunder beheben zu können und dabei die normalen Prozesse der Heiligung durch den Heiligen Geist, Buße, Umkehr, Geduld, Ausharren, ja, sowie schlichten Glauben und Vertrauen vernachlässigen. Aber passen wir auf. Die Verführung kann nämlich auch, und das ist wichtig, bleibt noch einen Moment dran, sie kann auch so aussehen, dass wir aus lauter Angst, Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber, dass wir vor lauter Angst vor falschen Prophetien, vor falschen Wundern und falschen Zeichen diesen Bereich generell ablehnen und verteufeln. Und das ist falsch. Denn wir brauchen diese Dinge, wir brauchen den Heiligen Geist. Aus Angst vor Misstrauen wurden über Jahrzehnte und Jahrhunderte Christen, die sich für den Geist Gottes geöffnet haben, verteufelt und abgelehnt und verfolgt. Und auch dort hatte der Feind einen Sieg. Und auch das geschieht bis in unsere heutige Zeit hinein. Verführung, und das möchte ich deutlich sagen, und ich stehe dazu, Verführung besteht nicht generell in der charismatischen Bewegung. Verführung in diesem Bereich besteht nicht generell in der Pfingstbewegung. Sie besteht im Missbrauch bestimmter Dinge durch einzelne Menschen. Wobei das einzelne Element, worum es oft geht, das Wunder, die Heilung, die Prophetie, durchaus von Gott gewirkt und gewollt sein kann. Aber der Missbrauch, das ist es, um das es geht. Und da kann jeder drauf reinfallen. Sowohl, ich sage mal, Charismatiker, als auch Menschen, die damit überhaupt nichts am Hut haben und das auch gar nicht wollen. Alle können darauf reinfallen. Auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Ich glaube, dass Gott mehr Echtes geben will und auch mehr Echtes in diesen Bereichen wirken wird. Aber nicht überall, wo Bio draufsteht, ist auch Bio drin. Auch das haben wir gelernt in der letzten Zeit. Tragen wir also ruhig eine tiefe Sehnsucht nach mehr von Gott in uns. Das ist okay und das ist gut so. Aber öffnen wir uns nicht so schnell jedem Wirken, jeder Person, jeder Lehre, die mit irgendeinem Anstrich daherkommt und die eben genau unsere inneren seelischen Sehnsüchte bedient und schnellen Erfolg und schnelle Erfüllung verspricht. Ich sage euch eins, wir können die Wege Gottes nicht abkürzen. Auch nicht durch Wunder und Zeichen. Seien wir also nicht unkritisch. Hören und sehen wir genau hin. Prüfen wir geistlich, ja, nach dem Wort Gottes, welches ich kennen muss. Prüfen wir, wie Johannes sagt, jeden Geist, ob er aus Gott ist oder nicht. Das werden wir können. Und wenn wir das tun, können wir nicht so schnell verführt werden. Täuschung, ein Kennzeichen unserer Zeit. Wir kennen das aus der Politik. Täuschung in der Politik, Täuschung im Gesundheitswesen. Wir haben das alles hinter uns, ja, die letzten Jahre. Täuschung in der Forschung, Täuschung in der Medizin, Täuschung überall, auch in der Kirche, ja, auch im geistlichen Bereich. Und deswegen gibt es auch so viele Menschen, die misstrauisch sind gegenüber Kirche. Misstrauisch sind gegenüber denen, die sich Christen und Gläubige nennen, weil so viel Täuschung dabei war. Aber ich sage euch eins, die Menschen sehnen sich nach Wahrheit. Sie wollen nicht getäuscht werden und sie wollen eigentlich auch gar nicht misstrauisch sein. Darum stehen wir für die Wahrheit, leben wir die Wahrheit. Das Wort Gottes und der Heilige Geist sind hier unsere Verbündeten. Liebe Freunde, Menschen dürfen nie den Platz von Jesus und dem Heiligen Geist einnehmen. Achtet darauf, lassen wir nie zu, dass das Kreuz aus dem Zentrum rückt und achten wir auch aufeinander. Achten wir die Lehre des Wortes Gottes hoch. Ja? Bleiben wir in der Gemeinschaft, die uns schützt. Und dann werden wir auch Verführung erkennen können, wo sie uns begegnet, sei es in Form von Menschen, in Form von Lehren und selbst in Form von Erfahrungen. Und jetzt machen wir Schluss. Es war ein langes Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da oder gib einen Kommentar ab. Das hilft auch diesem Kanal. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Ich hoffe, euch hat das geholfen. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Gottes Segen euch allen. Tschüss, euer Rolf. Thank you.